Wenn ein Mensch sich bekehrt, dann ist das Ganze ja erst ein Anfang. Dann steht er im Lauf des Lebens und dann stellt er sich die Frage, werde ich ein siegreiches Leben führen oder werde ich nur zu einem Mitläufer? Und es gibt in der Bibel ein ganz, ganz großes Vorbild. Ich habe ihn auch während der Predigt erwähnt, das ist Apostel Paulus. Und dieser Apostel Paulus war zielgerichtet. Sein Ziel war Jesus Christus und sein Ziel war wirklich zur Ehre Gottes zu leben und sein Ziel war, eines Tages in den Himmel zu kommen, aber nicht irgendwie dort anzukommen, sondern siegreich triumphierend eines Tages vor Jesus Christus zu stehen. Und diesen Weg bis dahin bezeichnet Apostel Paulus als einen Wettlauf oder auch einen Wettkampf. Und sein Ziel war, er möchte durch die Ziellinie und er möchte vollen Lohn empfangen. Und so schrieb er an die Korinthergemeinde in 1. Korinther 9, 24, da sagt er Folgendes: Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Also Apostel Paulus gibt eine Motivation an die Gläubigen und er sagt ihnen, ihr steht im Kampf des Glaubens, ihr seid in diesen Wettlauf eingestiegen, aber jetzt lauft auch so, dass ihr den Sieg erlangt. Denn es gibt nämlich Menschen, es gibt Christen, die werden diesen Sieg in Christus nicht erlangen. Und aus diesen zwei Gruppen besteht ein Wettlauf. Auf der einen Seite sind die Sieger. Die Sieger, das sind die, die genau wissen, in welchem Lauf sie sich befinden, die genau wissen, was auf dem Spiel steht, die genau wissen, was am Ende des Laufes hinter der Ziellinie auf sie wartet. Und das sind auch die, die Entbehrungen auf sich nehmen, die alles geben, um wirklich in diesem Lauf siegreich zu leben. Das sind die Sieger. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Mitläufer. Die Mitläufer sind die, die sind einmal in diesen Lauf eingestiegen. Die haben sich vielleicht am Anfang ein wenig bemüht, aber während des Laufes war denen gar nicht mehr bewusst, was für einen Lauf sie eigentlich machen. Sie haben das Ziel gar nicht mehr vor Augen gehabt und dann sind sie irgendwie unmotiviert weitergelaufen und innerhalb des Laufes sind sie nur zu einem Mitläufer geworden. Und aus diesen zwei Personengruppen besteht ein Wettlauf. Da gibt es die Sieger, die Hingegebenen, die genau wissen, was auf dem Spiel steht, die den Sieg haben möchten. Und dann gibt es halt eben nur die, die irgendwie so mitlaufen und die dann vielleicht letzten Endes mit einem Trostpreis zufrieden sind. Und ich möchte mal Folgendes mit euch machen. Ich möchte mal so ein bisschen so die Merkmale eines Mitläufers gemeinsam mit euch anschauen. Ein Mitläufer ist jemand, der meldet sich irgendwann mal offiziell bei einem Wettlauf an. Der bekommt dann eine schriftliche Bestätigung von der Wettkampfleitung und sein Name wird in die Teilnehmerliste eingetragen und dann bekommt er auch eine Startnummer. Und dann bekommt er auch gesagt, wann dieses Rennen startet und an dem Tag geht er mit seiner Sportkleidung, mit seinem Jogginganzug, mit seiner Wettkampfrüstung, geht er dort zu diesem Wettlauf und die ganzen anderen, die dort sind, die wissen ganz genau, das ist jemand, der nimmt am Wettlauf teil. Und dann stellt er sich mit den ganzen anderen in die Startlinie und jetzt wartet er nur noch gespannt auf diesen Startschuss. Dann steht er dort vor dieser Linie, vor ihm steht einer, der hat eine Pfeife, der hat eine Pistole, der zählt einen Countdown von 3 bis 1 und dann geht es los und dieser Mitläufer startet voll und ganz in das Rennen. Und er läuft, aber innerhalb des Rennens passiert irgendetwas mit ihm. Er wirkt auf einmal unmotiviert, er wirkt kraftlos, er wirkt lustlos und er wird ziemlich langsam. Er lässt sich von vielen Dingen ablenken und er kommt irgendwann mal durchs Ziel, aber er empfängt nicht mehr diesen Siegeskranz aus dem Grund, weil er nur noch zu einem Mitläufer geworden ist. Ich habe euch ja während den Predigten schon mal erzählt, dass ich sehr gerne Begriffe nachschaue. Und ich habe mal den Begriff Mitläufer angeschaut, ich habe das mal eingegeben bei Wikipedia und ich muss sagen, ich war echt erschrocken. Und zwar aus dem Grund, als ich diese Definition von Mitläufer gelesen habe, dann habe ich mir gedacht, Christian, das, was hier beschrieben ist, das war 7 Jahre deine Nachfolge. Das, was hier als Mitläufer definiert wird, das betraf dich 7 Jahre innerhalb deiner Nachfolge an Christus. Und ich möchte das jetzt mal vorlesen und es kann sein, ich hoffe nicht, aber es kann sein, dass auch dich das betrifft. Jetzt hört mal die Definition von Mitläufer. Mitläufer sind Personen, die in einer Ideologie, Gruppierung oder Handlung ohne wirkliche Überzeugung und in einer untergeordneten Rolle beteiligt sind. Ein Mitläufer schließt sich nicht aus innerer Überzeugung einer Gruppe oder Handlung an, sondern er folgt einem Gruppenzwang. Oder er sucht die soziale Umgebung Und er nimmt auch keine tragende oder treibende Rolle ein. Erinnert dich das vielleicht an deine Nachfolge? Bei mir hat es auf jeden Fall reingeschlagen. Das war genau meine Nachfolge für mindestens 7, 8 Jahre. Wir befinden uns ja auf einer Evangelisation. Ich will jetzt mal diese Definition von Mitläufer, ich will das mal alles ein bisschen vergeistlichen. Wir befinden uns ja auf einer Evangelisation, auch wenn wir schon am Ende angekommen sind. Und bei einer Evangelisation ist das ja so, man predigt das Wort vom Kreuz, man stellt die Sündhaftigkeit des Menschen dar und am Ende der Predigt wird der Mensch herausgefordert, sich für ein Leben mit Christus zu entscheiden. Das macht man meistens mit einem Ruf nach vorne, das macht man manchmal mit einem Handheben oder das macht man manchmal mit einem Hingehen zu einem Seelsorgeraum. Auf jeden Fall wird der Mensch vor eine Entscheidung gestellt. Und dann gibt es Menschen, die kommen dann, also ob es hier so war, weiß ich jetzt nicht, aber es gibt Menschen, die kommen dann, aber die kommen ohne wirkliche innere Überzeugung. Die kommen dann in den Seelsorgeraum, dort wird den Menschen nochmal alles erklärt. Dann gibt es ein Übergabegebet, das heißt, da sind Leute, die sich durch das Gebet vor anderen, vor Zeugen, für ein Leben mit Jesus Christus entscheiden. Also sie bekehren sich vor anderen Zeugen gemeinsam im Gebet. Und ich habe manche Evangelisationen erlebt, dann warten die Eltern, die Großeltern schon draußen vor der Tür, die haben schon ganz, ganz lange gebetet, die freuen sich wahnsinnig, das Enkelkind hat diese Entscheidung getroffen, die Tür geht auf, alle Leute weinen, die Enkelkinder kommen raus, die Kinder, man nimmt sich in den Arm und die Freude ist wirklich riesengroß. Jetzt kann es wirklich sein, dass es gar nicht zu einer klaren, echten Bekehrung gekommen ist. Jetzt kann wirklich die Möglichkeit bestehen, dass das Ganze überhaupt nicht echt war und das Ganze und das Schlimme ist, es war keine vom Heiligen Geist überführte Sündenerkenntnis, es war keine vom Heiligen Geist überführte Buße und es war keine lebensveränderte Begegnung mit Jesus Christus. Und das Resultat von dem Ganzen, der Mensch ist immer noch in seinem sündigen Zustand und er kann kein Überwinderleben führen. Ich weiß nicht, ob das hier so gewesen ist. Ich hoffe nicht. Aber ich kann mich an einen Jugendabend erinnern. Ich habe eine Predigt gehalten und am Ende der Predigt habe ich gesagt, ich weiß nicht genau wie, aber du kannst dich jetzt für Jesus entscheiden. Ich werde mich hier vorne hinstellen. Der Ruf nach vorne ist eigentlich nicht so meins, aber es war im November, es war sehr kalt und hinten hätte man das machen müssen. Da war die Tür auf, es wäre zu kalt gewesen, da wäre keiner gekommen. Also habe ich das vorne gemacht. Und dann stand ich vorne, hab den Ruf gemacht, hab gesagt, du kannst jetzt, während das Lied spielt, dich für Christus entscheiden. Ich habe mich dann dahingestellt und dann habe ich so gesehen, hinten in der Ecke hat sich was bewegt. Das kamen 4 Leute nach vorne. Und auf einmal in der anderen Ecke hat sich auch was bewegt. Es kamen auch noch mal Leute nach vorne. Und dann da hinten ist auch was passiert. Dann kamen auch Leute und oben im Balkon auch. Und dann kamen ganz, ganz viele nach vorne. Wir waren über 40. Und ich habe mir im Nachhinein die Frage gestellt, ab wann kamen eigentlich die Mitläufer? Ab wann kamen die Mitläufer, die nur einem Gruppenzwang gefolgt sind? Und ich bin sehr überzeugt davon, dass da einige dabei gewesen sind. Ich weiß es nicht, die Ewigkeit wird das mal offenbaren, aber das ist ja ziemlich leicht, wenn du irgendwo in einer Reihe stehst und 10 Leute um dich folgen einem Ruf, sie gehen nach vorne, dann ist es sehr, sehr leicht, dass du einfach mitkommst. Ich kann mich an eine Evangelisation erinnern, zu Beginn meiner Zeit als Evangelist. Ich habe die anderen Evangelisten begleitet. Ich saß in der ersten Reihe. Der Evangelist vorne machte einen Ruf nach vorne. Du kannst dich jetzt für Jesus entscheiden. Und dann habe ich die Leute mal so beobachtet. Und da saßen so 2 Mädels. Ich schätze mal, sie waren 8, 9 Jahre alt. Sie schauten sich gegenseitig an, haben sich angelächelt und dann sind sie so nach vorne gegangen. Und mir kam das so vor, als ob die eine sagt, du, ich glaube, ich gehe nach vorne. Willst du auch mit? Ja gut, komm, wir machen das zusammen. So kam mir das irgendwie vor. Jetzt kann es natürlich sein, dass sie sich wirklich entschieden haben. Aber es kann auch sein, dass es nichts weiter als nur ein Gruppenzwang gewesen ist. Und so besteht die Möglichkeit, dass Menschen bei einer Evangelisation nach außen irgendetwas tun, aber das ist eigentlich überhaupt nicht echt gewesen. Und ich mache jetzt mal eine ganz harte Behauptung und ich stelle diese Behauptung auf und zwar aus dem Grund, weil ich 100% überzeugt bin, dass diese Behauptung wahr ist. Es gibt Namen in den Gemeindelisten und von diesen Namen steht kein einziger Buchstabe im Buch des Lebens. Glaubst du das? Ich bin sehr überzeugt davon. Ich habe ja gesagt, dass ich mit 17 angefangen habe, die Bibel zu lesen. Ich habe die von vorne bis hinten durchgelesen. Ich habe am Tag 20 bis 30 Minuten gebetet. Ich stand in der Diskothek mit einem Bierglas. Ich habe den Leuten von Jesus erzählt. Ich habe überall von Jesus erzählt. Jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Ich wäre irgendwann mal auf die Idee gekommen, naja, du musst dich auch taufen lassen. Du brauchst eine Gemeinde. Und dann wäre ich in eine Gemeinde gegangen Und dann hätte ich gesagt, ja, ich glaube an Jesus, ich will mich taufen lassen. Und dann hätte es vielleicht so ein Taufgespräch gegeben. Und dann hätten die gefragt, glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ja, glaube ich. Glaubst du, dass die Bibel die Wahrheit ist? Ja, glaube ich. Glaubst du, dass man nur durch Jesus gerettet ist? Ja, glaube ich. Gut, was hindert's, lass dich taufen. Das hätte wirklich sein können. Und dann hätte ich mich taufen gelassen und ich wäre gar nicht gerettet. Und ich bin überzeugt davon, dass es das gibt. Und in Matthäus 22, da gibt Jesus Christus uns ein knallhartes Beispiel, dass eben nicht jeder echt ist. Also Jesus Christus hat damals zu seinen Jüngern sehr oft in Gleichnissen gesprochen, um knallharte Realitäten, um knallharte Wahrheiten seinen Jüngern deutlich zu machen, seinen Zuhörern. Und er hat dann Matthäus 22 das Gleichnis von einer Hochzeit gebraucht. Da ist ein großer König und er bereitet für seinen Sohn eine Hochzeit vor. Und ich glaube, hier sitzen ganz, ganz viele, die haben schon mal geheiratet. Ich habe das auch vor 5 Jahren gemacht. Und das ist ja Wahnsinn, was du da alles beachten musst. Da muss die Farbe der Servierten mit der Farbe von irgendetwas anderes zusammenpassen. Ich wäre nie drauf gekommen auf sowas. Aber bei den Frauen ist das so, die wissen das. Also da musst du ganz, ganz viel beachten. Wie machst du die Einladung? Welches Design nimmst du? Was für ein Bibelvers nimmst du? Welche Halle mietest du? Wie viel Essen brauchst du? Wie wirst du das Ganze dekorieren? Was für einen Anzug holst du? Das ganze Programm, da musst du wahnsinnig viel vorbereiten. Und jetzt gibt Jesus uns das Beispiel von dieser königlichen Hochzeit, wie ein Vater für seinen Sohn eine Hochzeit vorbereitet und er musste genauso viel vorbereiten. Und umso trauriger ist das, dass eben viele, die eingeladen waren, eben nicht zur Hochzeit gekommen sind. Und das ist ein Bild dafür, dass Gott den Juden, seinem Volk, das Heil anbietet. Sie haben es abgelehnt und was hat Gott gesagt? Jetzt gilt das Angebot der gesamten Welt. Jetzt können alle Menschen gerettet werden, jetzt dürfen alle Menschen zum Kreuz kommen. Das Kreuz, das Angebot, die königliche Hochzeit gilt für alle Menschen auf der Welt. Und dann schickt er seine Propheten los, er schickt seine Evangelisten, seine Apostel, seine Prediger los und er sagt zu ihnen, ladet alle Menschen ein, alle dürfen kommen. Und dann lesen wir in dem Gleichnis, es sind viele gekommen und zwar aus dem Grund, weil der Saal voll war. Der Saal war rappevoll, viele folgten dieser Einladung zur Hochzeit. Und die Hochzeit war mitten im Gange, das Programm lief, auf einmal passierte etwas, die Saaltür ging hinten auf. Die Musik verstummte, alle hörten auf mit dem Programm, die schauten nach vorne und was ist geschehen? Der König betrat den Hochzeitssaal. Der König betrat den Hochzeitssaal, er kam dort rein, er schaute sich alle Menschen an, er ging durch die Reihen durch, er kannte jeden Einzelnen. Er hat sich alle diese Menschen angeschaut und bei einem Menschen, bei einem von diesen Hochzeitsgästen, ist ihm etwas sehr Negatives aufgefallen. Und dieser Mensch hatte kein hochzeitliches Gewand. Matthäus 22, 11. Als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Das ist ziemlich interessant. Dieser Mensch war mittendrin in der Hochzeit. Der hat sich vielleicht am Programm beteiligt, der hat sich am Buffet bedient, der hat vielleicht geklatscht, wenn das Programm richtig klasse war, der hat vielleicht sogar ein Geschenk überbracht und er fiel den anderen Menschen überhaupt nicht auf. Der saß mitten unter diesen Leuten. Und der König kam und musste sagen, weißt du, du gehörst nicht dazu. Du hast kein hochzeitliches Gewand an. Und die Folge davon war, er wurde von dieser Hochzeitsfeier entfernt. Und das ist das Bild für einen Menschen, der auf ewig verloren geht. Er war mittendrin, er war voll dabei, er fiel nicht auf. Aber er gehörte nicht dazu. Und ich habe es die Tage schon erzählt, es gab einige Praktikanten bei uns am Missionswerk, die waren Mitglieder in der Gemeinde, die waren getauft, die waren voll in der Gemeinde, die haben Programme gemacht, die haben gedient. Und auf einmal merkten sie, ich bin gar nicht bekehrt. Ich kenne eine Frau, die arbeitet auch an einem Missionswerk und die war in der Gemeinde, die hat sich taufen lassen, die war die ganze Zeit in der Gemeinde, die war immer dabei, die fiel gar nicht auf. Und irgendwann öffnet sie ihren Briefkasten und da war ein Traktat drin. Sie liest das Traktat und merkt, dass sie überhaupt nicht bekehrt ist. Und dann hat dieses Mädchen sich bekehrt. Ist erstaunlich, oder? Mittendrin, aber man ist nicht dabei. Das ist natürlich ein absolut hartes Gleichnis für eben diejenigen, die gar nicht dazugehören. Nicht jeder befindet sich im Rennen. Er war nicht dabei, obwohl er mittendrin war. Aber jetzt stell dir mal Folgendes vor, da ist jemand auf einer Evangelisation, der versteht das, er wird überführt durch den Heiligen Geist Und er wird wirklich zur Buße geleitet und er bekehrt sich wirklich. Also keine Scheinbekehrung, kein Placebo-Effekt. Das war eine ganz klare Lebensübergabe an Jesus Christus. Der Name wird eingetragen in das Buch des Lebens. Die komplette Sünde wird ausgelöscht. Er darf Gott seinen Vater nennen. Er ist wirklich ein Kind Gottes geworden. Er hat wirklich eine ganz klare und deutliche Bekehrung erlebt. Und jetzt besteht für diesen Menschen, sich voll und ganz auf den Lauf zu konzentrieren oder eben nur ein Mitläufer zu werden. Ein Mitläufer kommt irgendwann mal im Ziel an, aber ein Mitläufer wird nur einen Trostpreis bekommen. Er wird nur einen Trostpreis bekommen. Wir bei unserem Missionswerk, wir machen manchmal Jungschar-Freizeiten, die gehen 10 Tage lang. Und da ist eigentlich ziemlich strammes Programm. Die bekommen vorher einen Zettel, wo sie Bibelverse auswendig lernen müssen. Die müssen sie dann jeden Tag vor dem Unterricht aufsagen. Dann gibt es Punkte. Dann haben sie Schulunterricht, dann gibt es Sportturniere, dann gibt es Arbeiten, die schreiben wir am Ende dieser Tage auch. Also das ist richtig knallhartes Programm. Und am Ende dieser Freizeit gibt es eine Siegerehrung. Also du kannst Punkte sammeln in dieser Zeit und dann gibt es eine Siegerehrung. Und dann machen wir das folgendermaßen, wir schmücken unseren Saal richtig schön, da gibt es einen ganz, ganz großen Tisch und dann holen wir die ersten 10, also die meisten Punkte haben, holen wir nach vorne und die dürfen sich dann irgendetwas vom Tisch holen. Und dann fangen wir natürlich bei Platz 1 an, es waren immer Frauen, ich weiß nicht warum, aber wir haben dann bei Platz 1 angefangen und jetzt geht Platz 1, also die Person mit den meisten Punkten, geht zum Tisch und holt sich jetzt irgendetwas, ein Geschenk. Was für ein Geschenk holt sich diese Person? Die holt sich kein Radiergummi, wo draufsteht, was würde Jesus tun. Die holt sich ein richtig teures, tolles Geschenk. Dann kommt die zweite Person, Platz 2, was holt die Person sich? Na, das schönste und größte Geschenk, was da jetzt noch liegt, oder? Und dann Platz 3, Platz 4, Platz 5. Und dann gehen die 10 Leute vorbei und ab dann gibt es nur noch die Trostpreise. Und wenn diese Heuschreckenplage über den Tisch geflogen ist, was gibt es dann noch da? Etwas, was eigentlich keiner braucht, oder? Und dann kommen diese Leute mit ihrem Trostpreis und das ist eigentlich schade. Und es gibt Personen, ich habe die Bilder vor Augen, das sind junge Leute, die melden sich bei dieser Teenie-Freizeit an und die sind die ersten 2 Tage dabei. Die geben die Bibelverse ab, die machen beim Sportturnier mit, die sind richtig eifrig. Und nach dem 3., 4. Tag auf einmal kommen sie überhaupt nicht mehr, geben keine Bibelverse ab. Oh, ich kann beim Sportturnier nicht mitmachen, ich habe Bauchschmerzen, gammeln sie irgendwo auf dem Gelände rum und die sind eigentlich nicht mehr dabei. Und ich habe als Leiter die Zeugnisse schreiben müssen. Und die Punkte werden in Prozent umgerechnet und es war mir wirklich manchmal peinlich, die Prozentzahl hinzuschreiben. Es war mir wirklich peinlich. Was habe ich gemacht? Ich habe so einen Strich gemacht, unter 60. Wenn du 5% hast, hast du unter 60. Also habe ich geschrieben unter 60%. Dann habe ich diese Leute so angeschaut und habe gedacht, weißt du, du hättest doch viel mehr rausholen können. Du hättest doch viel mehr Eifer zeigen können. Du hättest viel mehr Freude an dieser Freizeit haben können, aber du bist einfach zufrieden gewesen mit einem Trostpreis. Und das ist eigentlich wirklich schade. Aber genauso wird es manch einem Christen gehen, wenn er einmal vor dem Preisrichterstuhl Jesu Christi stehen wird. Er wird eines Tages beschämt vor Jesus stehen. Er wird Christus vielleicht gar nicht in die Augen schauen können. Und Jesus wird diesen Menschen vielleicht sagen, weißt du, ich habe sehr viel vorgehabt in deinem Leben, aber du hast nicht gewollt. Du hast einen super tollen Anfang gemacht, aber du bist diesen Lauf in Aufrichtigkeit nicht weitergelaufen. Im 1. Korinther 3, da gibt es ein Beispiel über einen Menschen, der ist gerettet. Das ist richtig gut, das ist das Beste, was es gibt, wenn ein Mensch gerettet ist. Aber die Bibel sagt, er ist gerettet wie durchs Feuer hindurch. Und ich habe mal in einer Auslegung gelesen und ich fand diese Auslegung sehr interessant. Da liegt ein Mensch im Bett, er schläft und plötzlich fängt das Haus an zu brennen. Und irgendwie bekommt er das noch mit, die Flammen sind schon fast an ihm dran und das Einzige, was er noch tun kann, er kann von seinem Bett aufstehen, er kann die Treppe runterlaufen, er rennt durch die Tür und sobald er die Tür verlassen hat, kracht das Haus hinter ihm zusammen. Hat er sein Leben gerettet? Hat er. Ist doch gut, oder? Hat er irgendwas mitnehmen können? Gar nichts. Ist alles verbrannt. Und so wird es manch einem Christen gehen, der wird eines Tages vor dem Herrn stehen und der Herr wird ihn anschauen und sagen, ich wollte so viel aus deinem Leben rausholen. Ich habe so viele wunderbare Pläne für dich vorgehabt. Ich habe schon alles vorbereitet dort. Das Leben aus Überfluss war da, die Tafel war gedeckt, aber du bist nicht zur Tafel gekommen. Du hast doch irgendwie an deinem eigenen Leben festgehalten. Dann gibt es Menschen, die sind gerettet, ja, aber leider werden sie eines Tages unbelohnt vor dem Herrn stehen. Jetzt denken wir an die Definition von Mitläufer. Sie sind ohne wirkliche Überzeugung beteiligt. Die haben sich mal bekehrt, aber sie sind ohne wirkliche Überzeugung beteiligt. In Hosea 7, Vers 16 steht ein interessanter Vers, da heißt es, sie bekehren sich, aber nicht recht, sondern sie sind wie ein schlaffer Bogen. Mit einem schlaffen Bogen kannst du keinen Pfeil abschießen, da kannst du keinen Treffer landen. Und das ist leider der Zustand von manchen Christen. Die haben sich mal bekehrt, aber die sind wie schlaffe Bogen. Manchmal denkt man, der Herr kann mit diesen Leuten leider nichts anfangen. Glauben wir, dass Jesus mächtige Gebetserhörung schenken kann? Auf jeden Fall, das hat er verheißen. Aber warum ist unser Gebetsleben so armselig? Glauben wir an die Verheißung der Bibel? Natürlich, sie lügt ja nicht. Aber warum strecken wir uns nicht danach aus? Glauben wir, dass Christus uns alle Zeit den Sieg schenkt? Natürlich, das hat er verheißen. Aber warum gewöhnen wir uns daran, in einer Niederlage zu leben? Glauben wir, dass Jesus Christus die Quelle lebendigen Wassers ist? Auf jeden Fall. Und trotzdem versuchen wir, unseren Durst woanders zu stillen. Warum? Weil wir vielleicht in der Gefahr stehen, dass wir schon längst zu einem Mitläufer geworden sind. Bei unserem Missionswerk, da machen wir manchmal Freundestage oder machen wir so Sponsorenlaufe. Dann gibt es eine große Runde, die kannst du um das Missionswerk laufen, das geht circa eine Stunde ungefähr. Und wer in dieser Stunde die meisten Runden gelaufen ist, der hat das Rennen halt sozusagen gewonnen. Und ich habe nie mitgemacht, ich habe gesagt, komm, ich mache den Startschuss, weil nach einer Runde hätte sich das erledigt, mit mir kann man kein Geld verdienen, das wäre nichts. Und dann kann ich mich so dran erinnern, ich habe diese Leute so beobachtet, ich habe den Startschuss gegeben, sie stiegen ins Rennen ein, sind losgelaufen. Und dann kann ich mich noch gut an eine Person erinnern, also zu Beginn machen alle einen richtig guten Eindruck, muss man sagen. In der ersten Runde auch noch. Nach der dritten merkst du schon, okay, da sind einige, da wird es wahrscheinlich schwierig. Und dann kann ich mich an jemanden erinnern, der lief dann so in das Rennen und so nach der dritten, vierten Runde macht er seine Späße, er drehte so eine Pirouette wie eine Ballerina irgendwie und der hat dann mit den Leuten so am Straßenrand so ein bisschen gesprochen, die da standen. Und da hat man so gemerkt, der konzentriert sich überhaupt nicht mehr auf das Ziel. Der weiß überhaupt nicht mehr, dass er in einem Rennen ist. Der ist natürlich nicht als Erster durchgekommen. Und dann kann ich mich noch daran erinnern, da war jemand, der ist von Anfang an ganz kontinuierlich gelaufen. Der hat sich nicht ablenken lassen, sein Blick war immer gerade ausgerichtet und seine Geschwindigkeit war immer gleich. Das war natürlich echt eine Sportskanone, muss man sagen, die gibt es ja nicht immer. Aber da habe ich den Unterschied gesehen. Der eine weiß genau, in welchem Rennen er sich befindet. Der eine streckt sich nach einem Sieg aus und der andere macht seine Späße und weiß genau, ja gut, ich habe es jetzt sowieso nicht mehr erreicht, jetzt ist es eigentlich auch egal. Und wir als Christen, wir sind auch in einem Lauf des Lebens und es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie wir uns von diesem Lauf ablenken lassen können. Und da gibt Jesus Christus auch ein Beispiel und zwar ab Lukas 14, Vers 15, das ist das Beispiel vom großen Abendmahl. Das ist so ähnlich wie das Beispiel von der Hochzeit, da wird ein großes Abendmahl vorbereitet, da werden Leute eingeladen und jetzt kommen einige mit sehr interessanten Ausreden. Da kommt der erst und sagt, ich kann nicht dran teilnehmen, ich habe mir einen Acker genommen. Also der hat sich einen Acker geholt und den musst du bearbeiten, das ist ziemlich viel Arbeit. Und aufgrund dessen, dass er diesen Acker gekauft hat, kann er an diesem wunderbaren, tollen, großen Abendmahl nicht teilnehmen. Jetzt steht bestimmt natürlich für uns die Frage in den Raum, ja, dürfen wir nicht arbeiten? Natürlich dürfen wir arbeiten, das sollen wir sogar, wir sollen fleißig sein, wir sollen arbeiten. Das Problem ist aber nur, dass die irdische Arbeit niemals, das ist ganz wichtig, dass die irdische Arbeit niemals die Arbeit im Reich Gottes behindern darf. Warum? Uns hat ein großer König angeworben. Der hat eine ganz, ganz wichtige Aufgabe für uns. Und diese irdische Arbeit, die sollen wir tun, aber unser Trachten soll zuallererst nach dem Reich Gottes sein. Und ich kann mich an jemanden gut erinnern, der hat eine irdische Arbeit gehabt. Der hat sich selbstständig gemacht. Und der hat so 6 Tage die Woche gearbeitet, also der war schon ziemlich gut unterwegs. Der hat so bis 7, 8 Uhr abends gearbeitet und wenn er von der Arbeit kam, ist er ins Fitnessstudio gegangen. Nochmal so 2 Stunden ungefähr. Sah natürlich dementsprechend aus. Und dann habe ich mal öfters mit ihm telefoniert und dann sagt er zu mir, ja Christian, weißt du, so sieht auch mein geistliches Leben aus. Und jetzt stell dir mal vor, du arbeitest die ganze Zeit, du bist mit der Arbeit fertig, du kümmerst dich um dein Fleisch, du gehst trainieren. Wie viel Zeit bleibt noch für den Herrn? Nicht viel, oder? Und genau so hat er das auch gesagt. Da ist einfach nicht viel Zeit für den Herrn. Und jetzt würde er das die ganzen Jahre so machen und irgendwann würde er auf dem Sterbebett liegen und dann würde er sich vielleicht die Frage stellen, worin habe ich eigentlich meine Zeit investiert? Wofür habe ich eigentlich Frucht geschafft? Welchen Gewinn aus meinem Leben habe ich eigentlich erwirtschaftet? Das ist eine Sache, die kann im Leben von einigen Christen passieren. Es gibt einige, die kenne ich auch. auch. Die haben ein Studium angefangen, sind sehr schlau, aber sie haben sich aus dem Dienst zurückgezogen. Ich brauche nicht darüber urteilen, ich weiß nicht genau weshalb, aber Tatsache ist, die haben Karriere gemacht, es läuft wirklich sehr gut, aber sie haben sich aus dem Dienst zurückgezogen. Der Herr weiß genau, was dann im Herzen los ist, aber wenn das wirklich so war, dass sie das ganz bewusst gemacht haben, um mehr Zeit für die irdische Arbeit zu investieren, um mehr Karriere zu machen, dann ist das eine Sache, wofür man irgendwann mal Rechnung tragen muss. Ich kannte jemanden, jetzt kommt der Nächste, der Erste hat sich einen Acker geholt und der Nächste kommt, der hat was ganz Tolles gefunden, der hat eine Frau gefunden. Die Bibel sagt ganz klar, es ist ja nicht gut, dass der Mensch allein ist, Gott hat Mann und Frau erschaffen, nicht 68 andere Geschlechter, wenn wir schon mal dabei sind. Und dann kommt der eine und sagt, ich kann nicht dran teilnehmen an diesem Abendmahl und zwar aus dem Grund, ich habe mir eine Frau genommen. Das ist ja überhaupt nichts Verkehrtes. Aber das Problem bei dem Ganzen war, aufgrund dessen, dass er eine Frau genommen hat, konnte er dieser wunderbaren Einladung nicht mehr folgen. Ich kann mich an jemanden erinnern, ich kannte ihn während meiner Bibelschulzeit, der hat immer von Mission geredet. Der hat auch immer das Land genannt. Und wenn wir gebetet haben, der hat immer dafür gebetet. Also du würdest nach außen betrachtet sagen, das war ein ganz, ganz eifriger Jünger, der wird auf jeden Fall nach der Bibelschule in die Mission gehen. Und dann hat er ein Praktikum gemacht, hat eine tolle Blondine kennengelernt, gläubige Frau, hat geheiratet, 3 Kinder, Haus. Das ist alles super, aber er ist nicht in der Mission und er redet auch nicht mehr davon. Jetzt kann es natürlich sein, dass Gott ihn ja gar nicht zur Mission berufen hat. Das gibt es ja auch. Man hat so Wunschvorstellungen, man möchte das machen. Aber stell dir mal vor, da gibt es Leute, denen spricht Gott eine klare Berufung zu. So ganz klar und deutlich. Das ist der Dienst, den du tun sollst. Und jetzt auf einmal kommt eine Hochzeit dazwischen. Und wir kennen genügend Beispiele, wo die Hochzeit nicht gerade christlich ist. Wo man gerade in dem Bereich eine falsche Entscheidung trifft. Und auf einmal kommen die Leute die erste Zeit vielleicht noch, aber irgendwann kommen sie nicht mehr. Und sie stehen eigentlich, muss man sagen, nicht mehr in der Nachfolge. Und das ist ganz, ganz fatal. Jetzt gibt es aber auch Leute, die finden eine tolle christliche Frau. Das ist richtig super, einen christlichen Partner. Aber es kann vielleicht sein, dass der Zeitpunkt nicht gerade so toll ist, dass der Zeitpunkt nicht gerade perfekt ist. Ich kann mich an meine Zeit erinnern, während der Bibelschulzeit oder so andere Zeiten. Es gab sicherlich die Möglichkeit, eine kennenzulernen und vielleicht auch sogar schon seit 10 Jahren verheiratet zu sein. Aber eine Sache war mir ganz klar. Wenn ich das damals gemacht hätte, es wäre eine falsche Entscheidung gewesen. Ich wäre nicht zur Bibelschule gegangen und ich wäre nicht in den vollzeitlichen Dienst gekommen. Das ist eine Sache, die kann auch passieren. Und dann hätte der Herr vielleicht gesagt, Christian, weißt du, du hättest nur noch ein paar Jahre warten müssen. Ich habe schon längst alles vorbereitet. Ich habe einen wunderbaren Plan. Ich habe schon längst alles vorbereitet. Aber das, was du gemacht hast, du musstest den Plan verändern. Du musstest in meinen Plan eingreifen. Und jetzt muss ich dir leider gestehen, du bist ein Stück weit dienstunfähig für mich geworden. Und ich bin so froh und dankbar, dass der Herr mir Gnade geschenkt hat, dass er manches Mal ganz klar und deutlich Türen zugemacht hat und dass ich einige Jahre warten durfte. Okay, zugegeben, wenn nach der Bekehrung, ich habe mich mit 21 bekehrt, wenn der Herr gesagt hätte, keine Angst, mit 38 heiratest du, es wäre schon schwer, muss ich sagen. Deswegen ist gut, dass wir manche Zeitpunkte gar nicht wissen. Aber ich bin froh und dankbar, dass der Herr das einfach so geführt hat und gewartet hat. Und es gibt viele Menschen, die von Gott ihren zugewiesenen Platz einfach nicht einnehmen und zwar aus dem Grund, weil sie sich nicht mehr nach einem siegreichen Leben ausstrecken, sondern weil sie nur noch Mitläufer geworden sind. Es kommt nicht mehr auf dich an im Leben, sondern nur noch auf das, was Christus von dir möchte. Und einem Mitläufer wird das völlig egal sein, aber ein Sieger, der wird sein Leben danach ausrichten. Ein Sieger wird fragen, Herr Jesus, was willst du eigentlich von mir im Leben? Herr Jesus, du siehst, ich habe den Wunsch, ich würde gerne dieses oder jenes machen. Bist du damit einverstanden? Ist das in Ordnung für dich oder soll ich das vielleicht lieber nicht machen? Bin ich vielleicht im Dienst beeinträchtigt? Stört das vielleicht die Beziehung zwischen mir und dir? Kann ich vielleicht da nicht so viel Frucht bringen? Und einem Mitläufer, für den spielt das überhaupt keine Rolle. Der ist irgendwo in der Gemeinde, der kommt vielleicht noch zu den Veranstaltungen, der ist noch irgendwie dabei, aber irgendwie muss man sagen, letzten Endes ist er eigentlich schon ganz, ganz weit weg vom Herrn. Ein weiteres Merkmal, auf das ich eingehen möchte von einem Mitläufer, er ist in einer untergeordneten Rolle beteiligt. Wenn ich oft von Jugenden eingeladen werde, eine Jugendfreizeit zu machen oder einen Jugendtag zu machen, dann frage ich immer die Jugendleiter, sag mal, wie ist denn die Jugend so? Erzähl mal, wie ist denn das so bei der Jugend? Und dann kommt man fast immer zum selben Ergebnis. Ja, da gibt es einige, die sind dabei, die sind richtig klasse. Das sind Fundamente, die kannst du gebrauchen, die übernehmen Arbeit. Aber dann gibt es welche in der Jugend, da weiß man eigentlich überhaupt nicht, wie diese Leute stehen. Das sind Leute, die sind in einer untergeordneten Rolle beteiligt und sie sind völlig zufrieden damit. Die verschwinden irgendwie unter dem Radar. Apostel Paulus, der schließt seine Briefe sehr oft ab mit Grüßen. Also er bestellt Grüße. Und in Römer 16, ich werde auszugsweise vorlesen, da ist das sehr interessant. Da bestellt Apostel Paulus auch Grüße. Und jetzt hört mal genau zu. Ich lese jetzt mal auszugsweise vor aus Römer 16. Und grüßt Priska und den Aquila, Mitarbeiter in Christus, die für meinen Leben ihren Hals hingehalten haben. Und grüßt Maria, die viel Mühe und Arbeit um euch gehabt hat. Und grüßt Andronikus und Junias, meine Stammverwandten und Mitgefangenen. Und grüßt Apelles, den Bewährten in Christus. Grüßt die Tryphena und die Tryphosa, die in dem Herrn arbeiten. Und grüßt die Persis, meine Liebe, die sich viel gemüht hat im Dienst für den Herrn. Wisst ihr, was Paulus hier für Menschen erwähnt? Das sind keine Mitläufer. Das sind keine Mitläufer. Die Menschen, die Paulus hier erwähnt, die er grüßen lässt, das waren Menschen, die haben ganz klar für Jesus gelebt. Die haben sich nach einem siegreichen Leben ausgestreckt und Paulus konnte, inspiriert durch den Heiligen Geist, diesen Menschen ein ganz, ganz wunderbares Zeugnis geben. Stell dir mal vor, Apostel Paulus würde leben und er wäre ein Jahr bei euch in der Gemeinde. Er wäre ein Jahr jetzt bei euch in der Gemeinde, das Jahr wäre vorüber, er würde wegfahren und er würde euch einen Brief schreiben. Würde er deinen Namen bei den Grüßen erwähnen? Und falls ja, was würde er sagen? Was würde er sagen? Wie würde er dich betiteln? Was würde Paulus über dich schreiben? Jetzt sagst du natürlich, weißt du, Christian, du hast es gut. Du bist ein Prediger, du bist in der Öffentlichkeit. Jeder weiß, was du machst. Aber das, was ich mache, weiß niemand. Mich sieht keiner. Wisst ihr, was das Wunderbare ist? Einen gibt es, der sieht es doch. Einen gibt es, der sieht ganz genau, wie die Frauen hier für diese Veranstaltung, mit was für einem Herzblut, die den Kuchen machen. Ja, das ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Nach der Veranstaltung gehen wir Kaffee trinken und Kuchen, aber da steckt Arbeit dahinter. Und jetzt ist die Frage, mit welcher Einstellung wird diese Arbeit gemacht? Vielleicht mit einer besseren Einstellung als die Predigt am Abend. Das kann wirklich sein. Dann gibt es hier einige Mütter unter uns, die gehen jeden Tag auf die Knie und beten für ihre Kinder mit Flehen. Das kriegt in der Gemeinde aber keiner mit, weil die das zu Hause im stillen Kämmerlein machen. Dann gibt es die Großeltern, die jahrelang für die Enkelkinder und Kinder beten. Das kriegt hier aber keiner mit, weil die das zu Hause im stillen Kämmerlein machen. Dann gibt es Leute, die nach der Veranstaltung hier die ganzen Toiletten sauber machen. Das sieht keiner. Das Einzige, was wir sehen, die Toiletten sind nicht dreckig, die sind sauber. Aber dass Arbeit dahinter steckt, dass Menschen das machen und dass Christus das sieht und das eines Tages beurteilen wird, das wissen wir gar nicht. Ich hatte damals so die Einstellung, weißt du, du kannst nur großen Lohn bekommen, wenn du ganz groß bekannt bist. Habe ich mal früher so gedacht, auch ganz am Anfang meiner Bekehrung. Aber das stimmt nicht. Jesus Christus sitzt mit seinen Jüngern am Gotteskasten und beobachtet die ganzen Leute, die Geld reinschmeißen. Und jetzt kommt eine Witwe, die schmeißt sozusagen nichts rein. Die schmeißt einen einzigen Pfennig rein. Und jetzt ist die Frage, wem bringt dieser Pfennig etwas? Kannst du davon irgendetwas machen? Kannst du davon irgendetwas kaufen? Eigentlich nicht, oder? Und das Urteil, was Jesus Christus über diese Frau fällt, die kennen wir überhaupt nicht mit Namen. Und er sagt und schaut diese Frau an und sagt, weißt du, sie hat mehr reingeschmissen als alle anderen zusammen. Das ist gewaltig. Das hat die Frau damals gar nicht mitbekommen. Die hat wahrscheinlich gedacht, ich mache hier überhaupt nichts Großes. Das ist nur ein Pfennig. Damit kann niemand was anfangen. Aber ich möchte das für meinen Gott opfern. Und dann geht sie hin, schmeißt das in den Spendenkasten und Jesus gibt ihr das Zeugnis. Sie hat mehr reingeschmissen als alle anderen zusammen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig. Nichts, was wir für Jesus opfern, seien es nur 5 Minuten, nichts, was wir für Jesus opfern, ist umsonst. Alles wird eines Tages vor dem Preisrichterstuhl Christi offenbar. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns nach einem siegreichen Leben ausrichten, dass wir das Ziel nicht vor Augen vergessen und dass wir nicht in der Gefahr stehen, nur zu einem Mitläufer zu werden. Das ist toll, wenn wir Mitglieder in der Gemeinde sind, aber das sagt noch gar nichts über unsere Beziehung zu Christus aus. Du kannst hier in den Reihen sitzen und kannst ganz tief verstrickt in Sünde sein. Du kannst hier in den Reihen sitzen und deine Gedanken sind überhaupt nicht mehr bei der Predigt, du bist schon ganz woanders bei irgendwelchen irdischen Dingen. Das sind Dinge, die können passieren. passieren. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns wirklich auf das Ziel ausrichten und dass wir uns wirklich dem Herrn hingeben, dass wir in seiner Hand ein Werkzeug sind und dass der uns zu seiner Ehre gebrauchen kann. Habt ihr schon mal den Spruch gehört? Also ich habe es öfter schon gehört. Naja, wenn ich sterbe, mir reicht es, wenn ich irgendwo in der letzten Reihe stehe. Hast du das schon mal gehört? So ganz demütig, dann sind wir Christen ganz demütig. Ah ja, wenn ich nur irgendwo in der letzten Reihe stehe. Stell dir mal vor, du bist ein ganz, ganz großer Fußballfan. Und du bekommst jetzt ein Ticket deiner Wahl für ein Spiel deiner Wahl, mit einem Platz deiner Wahl. Also du kannst dir irgendein Spiel aussuchen, mit egal wo, du wirst hingeflogen, du wirst hingefahren und du darfst dir einen Platz aussuchen, wo du möchtest. Du bist ein ganz, ganz großer Fußballfan. Ja, da sagst du doch nicht, ach weißt du, wenn ich das Spiel auf YouTube zu Hause über Internet gucke, dann soll mir das schon reichen. Nein, sagst du nicht. Nein, du wirst alles Mögliche tun, um deine Lieblingsspieler zu sehen. Du möchtest in der ersten Reihe sitzen und wenn das Spiel vorbei ist, gehst du in die Spielerkabine. Du möchtest die schweißgebadeten T-Shirts haben. Du möchtest Autogramme haben. Du wirst die ganze Zeit nur Fotos von diesen Leuten machen. Stell dir mal vor, du bist mit einem Cristiano Ronaldo in der Spielerkabine. Mann, das wirst du allen Leuten erzählen. Der nächste Tag in der Schule, du bist das Thema Nummer eins, weil du ein absolut großes Idol kennengelernt hast, weil du Gemeinschaft hat es mit einem besten Fußballspieler der gesamten Welt. Aber wenn es um Jesus geht, ach, wenn ich irgendwo in der ersten, letzten Reihe bin, dann soll mir das Ganze reichen. Du kennst nicht einen der berühmtesten Fußballspieler der Welt. Du kennst den Sohn Gottes persönlich. Auf dich wartet nicht irgendwie ein Ticket für ein Spiel, das 90 Minuten läuft. Auf dich wartet das ewige Leben mit ewigem Lohn. Und dafür lohnt es sich, alles zu geben. Aber die Voraussetzung ist, wir dürfen keine Mitläufer werden, sondern das, was wir müssen uns auf den Sieg ausrichten. Wir müssen das Ziel vor Augen haben und wir sollen den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Vor einigen Jahren bin ich in der Ukraine gewesen und wir haben einen Friedhof besucht. Und ich kann ja die Sprache nicht lesen. Ich weiß nicht, was dort auf dem Friedhof, auf dem Grabstein drauf stand. Aber ich habe den Bibelvers erkannt. Und das ist ein Bibelvers. Ich sage immer, ich wünsche mir, dass dieser Bibelvers auch auf meinem Grabstein steht. Ich lese ihn mal vor. 2. Timotheus 4, Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Das sind Aussagen, oder? Ich habe den Kampf gekämpft. Der Kampf war nicht immer leicht. Ich habe manche Niederlagen gehabt, aber ich habe den Kampf gekämpft. Ich habe meinen Glauben nicht aufgegeben. Es gab schwere Momente in meiner Nachfolge. Es gab schwere Momente in meinem privaten Leben, aber ich habe den Glauben nicht aufgegeben. Ich habe den Glauben gehalten und ich habe diesen Lauf vollendet. Diesen Wettkampf, in den Christus mich gestellt hat am Tag meiner Bekehrung. Ich habe diesen Lauf vollendet und jetzt wartet für mich der Lohn. Das ist gewaltig, oder? Weißt du, was das für Leute sind? Ich weiß gar nicht, was das für ein Bruder gewesen ist, der diesen Vers auf seinen Grabstein hatte. Aber wenn dieser Vers auf sein Leben zutrifft, dann war der kein Mitläufer. Dann war der ein Sieger. Vielleicht hat er Verfolgung erlebt. Vielleicht hat er schwere Schicksalsschläge erlebt. Aber wenn dieser Vers auf sein Leben zutrifft, dann kommt er eines Tages dort an. Er ist schon da und dann wird er triumphierend von Jesus Christus empfangen. Ich lese sehr gerne Bücher. Das habe ich gemacht, bevor ich verheiratet war. Jetzt ist nicht mehr so viel Zeit. Ich habe sehr gerne Bücher gelesen und ich habe auch sehr gerne Bücher gelesen über Christen in Verfolgung. Und ich habe eines Tages von einem Chinesen das Buch gelesen. Ich kannte den Namen vorher gar nicht. War ein kleiner, schmächtiger Mann. Und ich glaube, er war 20 Jahre im Arbeitslager. 20 Jahre circa war er dort. Und ich habe das Buch gelesen. Ich war sehr erstaunt. Der hat Glauben gehalten. Der hat dort Gemeinde gegründet. Durch sein Zeugnis sind Menschen zum Glauben gekommen. Und eines Tages lese ich eine christliche Zeitschrift und ich sehe ein ganz kleines, schwarz-weißes Foto. Und das war dieser Chinese. Und dort stand, dass er gestorben ist. Er ist heimgegangen. Und habe ich an das Buch gedacht. Dann dachte ich, boah, der hat es jetzt geschafft. Was für ein Moment war das in dem Augenblick, als er gestorben ist. Die Engel persönlich, Jesus Christus, kamen und haben ihn in Empfang genommen. Und wahrscheinlich hat Jesus zu ihm gesagt, recht so, du treuer Knecht. Du bist über das, was ich dir gegeben habe, bist du treu gewesen. Und jetzt wirst du deinen Lohn empfangen. Das war jemand, der hat den Lauf vollendet. Das war jemand, der hat siegreich gelebt. Das war jemand, der war nicht zufrieden damit, dass er nur ein Mitläufer war. Und solchen Leuten ist wunderbarer ewiger Lohn verheißen. Und ich stelle dir persönlich jetzt die Frage, Sieger oder Mitläufer? Was bist du, Sieger oder Mitläufer? Und hier geht es nicht um ein perfektes Leben. Hier geht es um Aufrichtigkeit innerhalb der Nachfolge. Und heute kannst du eine Entscheidung treffen. Ich habe mich gefreut über das Zeugnis, da wurde gesagt, ganz viele Jungschaler haben einen neuen Anfang gemacht mit Jesus. Boah, klasse, oder? Da kommen junge Leute, die haben sich mal bekehrt und die merken auf einmal innerhalb ihrer Nachfolge, ich bin ja nur noch lau und träge, ich bin ja nur noch ein Mitläufer, ich möchte aber einen neuen Anfang mit Jesus Christus machen. Und dann kommen diese jungen Leute und machen einen neuen Start mit Jesus. Und sie strecken sich auf ein siegreiches Leben aus. Und das ist das, was du heute auch tun darfst. Du darfst dich ausstrecken nach einem siegreichen Leben. Du darfst heute einen neuen Anfang mit Christus machen. Vielleicht gehörst du zu denen, die sagen, weißt du, ich bin noch gar nicht in den Wettlauf gestiegen. Ich gehöre zu den Leuten, die sind immer noch verloren. Ich gehöre zu den Leuten, die immer noch kein königliches Hochzeitsgewand haben. Und wenn jetzt der König den Hochzeitssaal betreten würde, würde er mich rausschmeißen. Dann wird es Zeit, dass du eine ganz wichtige Entscheidung triffst. Du darfst dich auch heute zu Jesus bekehren. Das darfst du heute tun. Gestern Abend kam niemand. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, schade, es gibt doch sicherlich Leute, die haben das mit Jesus noch nicht festgemacht. Mach das doch heute. Fang mit Jesus neu an.